Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 4. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Liebe Greifbar-Gemeinde, bestimmte Redewendungen rufen bestimmte Reaktionen hervor. Das geschieht fast automatisch, sozusagen reflexhaft. Sie wirken wie Reize, die eine Reaktion auslösen. Vor unserem Inneren entstehen dann Bilder, werden Gefühle wach, Geschichten erinnert. Bei mir sind das oft Assoziationen an Filme. Wenn ich zum Beispiel höre, das Leben sei wie eine Pralinenschachtel, dann sehe ich sofort Forrest Gump auf seiner Bank sitzen. Play it again, Sam. Da bin ich plötzlich in einer Bar in Casablanca mit Humphrey Bogart. Und ich gehe allein nach Mordor, projiziert sofort den einen Gesichtsausdruck auf meine innere Leinwand, zu dem Frodo Beutlin in entscheidenden Momenten fähig war. Leider passiert dasselbe, wenn ich die Erzählung aus der Apostelgeschichte höre. Warum? Und warum leider? Da passieren doch großartige Dinge. Den Film möchte man doch immer wieder gucken. In den Tagen nach Pfingsten wächst die kleine Schar der Jesus-Nachfolger rasant an. Immer mehr Menschen schließen sich der ersten Gemeinde an. Es ist der Honeymoon der Christenheit. Pfingsten scheint überhaupt nicht mehr aufzuhören. So kommen sie in ihren Häusern zusammen. Sie erzählen sich die Geschichten von Kreuz und Auferstehung. Sie essen zusammen. Sie loben Gott. Sie beten. Sie teilen. An allen Ecken in Jerusalem hört man es. Jesus ist auferstanden. Er ist der Herr. Kommt. Lasst euch taufen. Glaubt an ihn. Und die Menschen kommen tatsächlich. Sie lassen sich taufen und sie fangen an ihn zu glauben. Sie sind erfüllt von Freude und Hoffnung. Schuld ist vergeben, der Tod ist entmachtet und das Leben fängt noch einmal ganz von vorne an. Es wird so vieles neu. Es ändert sich so vieles. Nein, sie ändern sich so sehr. Wo Missmut war, herrscht Freude. Wo Trauer regierte, ist Hoffnung. Wo jeder nur um sich selbst kreiste, herrscht jetzt selbstlose Freundlichkeit. Wer sich nur selbst bediente, dient nun den anderen. Und das hat krasse Folgen. Diese ersten Christen geben das Geld mit vollen Händen aus. Aber nicht für privaten Luxus. Sie geben es für die, die zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben haben. Als ob sie sich um sich selbst überhaupt keine Sorgen mehr machten. Als ob ihr kleines Vermögen und ihr ererbtes Grundstück für sie gar nicht mehr wichtig wären. Da, der Barnabas, ein respektierter Bürger, er verkauft sein Grundstück und gibt das Geld bei den Leitern der Gemeinde ab. Er legt es, so heißt es, ihnen zu Füßen. Und andere machen dasselbe. Und das scheint irgendwie ansteckend zu sein. Und niemand steuert und lenkt es. Das machen die einfach so, als wäre es ihr größtes Vergnügen, ihr innerstes Anliegen. Und sie geben auch nicht nach dem Prinzip Marie Kondo, entsorgen oder verschenken, woran man keine Freude mehr hat. Sie geben weg, woran sie eben noch allergrößte Freude hatten, elterlichen Besitz, heiligen Grund und Boden. Und nach kurzer Zeit haben sich die Verhältnisse in Jerusalem grundlegend verändert. Die einen betrachten ihren Besitz nicht mehr als ihr Eigentum und die anderen haben keinen Mangel mehr. Und die Gemeinde scheint zwischen beidem zu vermitteln. Die einen geben, was sie haben, die Gemeinde gibt es weiter an die, die es brauchen. Und keiner hat Mangel. Da erzählt doch einer, das, liebe Leute in Jerusalem, das ist ein altes, ein uraltes Versprechen. In den alten Büchern aus Moses Tagen, da heißt es, dass eines Tages, wenn Gott die Zeiten wendet, dass eines Tages, wenn endlich alles wahr wird, was wir erhofft haben, also dass eines Tages tatsächlich niemand mehr Mangel leiden wird. Niemand wird mit knurrendem Magen ins Bett steigen. Niemand wird sich sorgen, wovon er morgen die Kinder satt kriegt. Niemand wird im Alter vor sich hin darben. Niemand, wirklich niemand, wird auf der Straße leben und betteln. Niemand wird Mangel haben. Es soll überhaupt kein Armer mehr unter ihnen sein, heißt es in den alten Schriften aus Moses Tagen. Wahnsinn, denken nun alle. Was ist hier nur los bei uns in Jerusalem? Was geschieht da in dieser Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger? Lukas schreibt, es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Also, da passieren großartige Dinge in Jerusalem. Nur warum habe ich dann einen Reflex, den ich bedauere? Nun, Lukas sagt über die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und damit will er sagen, ihre Gemeinschaft war ohne Schatten. Sie hatten einen einzigen Sinn, sie verfolgten einen einzigen Willen, sie empfanden dieselbe Freude und sie waren erfüllt von derselben Liebe. Ein Herz und eine Seele. Das ist doch geradezu sprichwörtlich Ausdruck von ungetrübter Gemeinschaft. Tja. Nur leider funktioniert bei mir trotzdem derselbe Reflex, der mich bei Forrest Gump an Schokolade und bei Frodo an Tempotaschentücher denken lässt. Ein Herz und eine Seele, zack, schon sehe ich vor meinem inneren Kinosaal Alfred Tetzlaff, das Ekel Alfred, der mit seiner Frau, die er gerne als dumme Kuh tituliert, und mit Tochter und Schwiegersohn, die er auch nicht mag, in einer engen Ruhrgebietswohnung lebt. Diese Serie mit 24 Teilen hieß ausgerechnet Ein Herz und eine Seele. Diese Serie ist Kult, mindestens bei den Älteren, und ihr könnt daran auch mein Alter ablesen, denn diese Serie startete 1973. Und so viel sei verraten. In dieser Familie mit Ekel Alfred an der Spitze war nichts von ungetrübter Gemeinschaft zu spüren. Alfred sagte immer gerne in Anlehnung, in sehr freier Anlehnung an Hamlet, du oder ich, das ist hier die Frage. Sie waren einander in herzlicher Abneigung zugetan. Kein gemeinsames Trachten, kein großzügiges Beistehen, kein rücksichtsvoller Umgang. Mord und Totschlag wäre ein besserer Titel für diese Serie gewesen. Das wäre nicht so schlimm, wenn nicht dieser erste Reflex bei mir gleich einen zweiten nach sich zöge. Ist es denn nicht so? Ist nicht das unsere Realität? Wo sind denn Menschen wirklich ein Herz und eine Seele? Seit wann sind die Christen berühmt für ihre Einigkeit und Herzlichkeit? Seit wann sind wir dafür berühmt? Wo regiert solche Freundlichkeit? Bei uns? Wo herrscht diese krasse Großzügigkeit? Bei mir? Wo verliert mein Geld so an Wert, dass ich lieber damit die Not des anderen lindere, als mein eigenes Säckel zu füllen? Sind wir so? Wo bitte soll das sein? Wo fällt die Christengemeinde durch ihren radikalen Lebensstil derartig öffentlich auf, dass es Stadtgespräch ist? Hier in Greifswald? Wo sind mit einem Mal alle sozialen Probleme beiseite geräumt? Hier? Und jetzt wachsen die Einwände in mir auf. War ich noch eben ganz berührt von dieser herrlichen Szene aus den ersten Tagen der Christenheit, dann wacht jetzt der kritische Theologe in mir auf. Tja, wenn es denn auch wirklich so war damals. Erzählt nicht Lukas gleich im Anschluss von Lug und Trug, von halbherzigen Opfern, von verstecktem Eigennutz, von Streit bei der Witwenspeisung? Muss nicht Paulus später eine Kollekte in den Gemeinden rund ums Mittelmeer sammeln, weil die in Jerusalem hoffnungslos pleite gegangen sind? Werden sie sich nicht ganz schnell über alles Mögliche so in den Haaren liegen, dass erst ein Konzil die gröbsten Streitigkeiten beseitigt? Also kommt mir nicht mit ein Herz und eine Seele, damals wie heute, Ekel Alfred regiert, nicht ein Herz und eine Seele. Okay, wie komme ich jetzt noch raus aus dieser Nummer? Was ist mit diesem kurzen Film aus längst vergangenen Tagen, den wir eben noch mit offenen Mündern staunend betrachteten? Tatsächlich Christen, die für ihre Liebe und Großzügigkeit berühmt waren. Donnerwetter. Nun könnte man denken, dass uns, wenn wir so weit gekommen sind, eigentlich nur zwei Auswege bleiben. Entweder können wir die Geschichte, die Lukas erzählt, ins Reich der Märchen entlassen. Eben schön, aber zu schön, um wahr zu sein. Ade, Lukas, es war ein netter Versuch, aber leider krachend gescheitert. Ein kleines Bedauern huscht durch unser Herz, ein kleines Bedauern, weil es doch so schön klingt. Herzliche Gemeinschaft, ein Ende mit Mangel und Not. Aber was soll's? Haltet euch nicht mit Märchen auf. Oder? Wir können uns diese Geschichte mal so richtig zu Herzen nehmen. Mensch, Leute, strengt euch doch bitte mal so richtig an. Steigert eure monatlichen Spenden, seid nett zueinander, verkauft eure Lebensversicherung, spendet den Ertrag an Greta Thunberg, lebt einfach und bescheiden, helft dem Prediger seinen Rasen zu pflegen und nehmt euch selbst bitte nicht so wichtig. Also strengt euch an. Nehmt euch Jesus zum Vorbild. Er gab doch selbstlos alles weg. Ein bisschen wird's da eng in der Brust. Das klingt nicht nur anspruchsvoll, das klingt ehrlich gesagt restlos unmöglich. Entweder Märchen oder Appell. Ein drittes gibt es nicht. Sucht es euch aus. Wir werden jetzt für unsere Hörerinnen und Zuschauer zwei Fortsetzungen ins Netz stellen. Einmal die Variante Abschied von einem Märchen und einmal die Variante Aufruf zu konsequenter Heiligung. Und wieder stellt sich die Frage, wie kommt er jetzt raus aus dieser Nummer? Nun, wer nur ein Märchen sieht und resigniert, macht denselben Fehler wie der, der zu moralischer Aufrüstung ruft. Er macht die Rechnung ohne den Wirt. Er liest die Geschichte ohne ihre Pointe. Er überliest, was hier eigentlich erzählt wird. Die Geschichte ist nämlich nicht Teil 1 einer spannenden Miniserie Die ersten Tage von Jerusalem. Unsere Geschichte von herzlicher, einmütiger, tatkräftiger Gemeinschaft ist Teil 2 und nicht Teil 1. Und man könnte es auch merken. Es ist eben so gar nicht märchenhaft, was da erzählt wird. Es ist die Geschichte von einem großen, von einem berührenden Moment, aber der sie erzählt, der weiß eben auch von Niederlagen und von Rückschlägen. Und es ist auch niemand in Sicht, niemand, der die Christen in Jerusalem aufgerüttelt hätte, angespornt oder mal so richtig auf Trab gebracht hätte. Das tun die irgendwie tatsächlich fast wie von selbst. Es muss also eine andere Lösung geben, weder Märchen noch Appell. Was denn dann? Ich sag's ganz knapp und deutlich, es hängt alles an Pfingsten. Es hängt alles am Kommen des Heiligen Geistes. Von großer Gnade und von großer Kraft erzählt Lukas. Das heißt vom Heiligen Geist. Von mutiger Predigt erzählt Lukas. Das heißt vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, Gott in unserer Mitte. Die Menschen in Jerusalem hören die Apostel, wie sie von Jesus erzählen. Und sie hören nicht nur Worte. Denn diese Worte sind voller Geist und Kraft. Diese Worte der Apostel tragen den Geist Gottes an die Herzen derer heran, die sie hören. So macht das der Heilige Geist. Das Wort trägt den Geist an das Herz heran. Der Geist trägt das Wort in das Herz hinein. Noch einmal. Das Wort trägt den Geist an das Herz heran. Der Geist trägt das Wort in das Herz hinein. Und dann passieren große Dinge. Der Geist macht plötzlich alles groß und wichtig, klar und gewiss, was Jesus getan hat in uns. Der Geist lässt uns schmerzhaft erkennen, wie wir ohne Gott in der Welt herumtreiben, an vergänglich Geld und Gut gebunden, oft voneinander im Zwist geschieden, so ängstlich besorgt um das eigene Auskommen und oft so gleichgültig für den Mangel des anderen, zutiefst einsam, traurig und hoffnungslos im Angesicht unseres Todes. Und dann lässt uns der Geist sehen, wer Jesus ist, der alles Gott zu Füßen legte, der alle Macht, alle Anerkennung, den ganzen Himmel abgab, der bettelarm wurde, damit wir reich werden. Aber nicht als Vorbild, nicht als Vorbild. Der Geist lässt uns das alles nicht abstrakt sehen. Er zeigt uns, wie wir in unserer Taufe mit Jesus vereint wurden. Unser altes Leben vergangen, ein neues soll beginnen. Unsere Schuld ist vergeben, unsere Armut ist besiegt. Wir sind unendlich, unendlich reich, weil wir zu ihm gehören, indem wir zu ihm gehören und alleine indem wir zu ihm gehören, sind wir Gotteskinder, gerecht und heilig, mit der ganzen Ewigkeit beschenkt, Teil seines Teams auf Erden, begabt, Gäste an seinem Tisch, Glieder an seinem Leib, Könige und Priester, der uns so adelt, der wird uns auch nicht verhungern lassen. Der wird für alles sorgen, was wir auf Erden noch so brauchen. Und dann öffnet der Geist eine Tür nach der anderen. Wir sehen die Dinge in einem neuen Licht. Das Verhältnis von Mitteln und Zwecken wird wieder geordnet. Denn Geld und Besitz sind Mittel, niemals Zwecke. Mittel, um Gutes zu tun, anderen zu dienen, Not zu lindern, klar, auch Mittel für Essen, Trinken, Kleidung, Kinder, Alter und Urlaub. Aber Mittel, nicht Zweck. Kein Wert an sich. Und wo die Sorge um uns selbst weicht, da erwacht Großzügigkeit. Wo uns unser Reichtum mit Jesus vor Augen steht, wird das Geben leichter. Plötzlich sehen wir überhaupt erst den anderen, der Hilfe braucht und Mangel leidet. Und es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Wir können das nicht länger ertragen, dass wir haben, was der andere braucht. Die Hände öffnen sich von selbst. Des anderen Erleichterung wird unsere Freude. Der Geist macht frei, das Gute zu tun. Pfingsten ist also der Schlüssel zu unserer Geschichte. Komm, Heiliger Geist, komm und erneuere uns. So kann das eigentlich nur unser Gebet nach dieser Geschichte sein. Es gibt ein altes Pfingstlied. Es entstand um 1200 und darin heißt es folgendermaßen: Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Und weiter heißt es: Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Lukas erzählt, wie die Apostel die Jesus-Nachricht verkünden, mutig und klar und einladend und herausfordernd. Und da, in diesem Raum, unter diesem Einfluss, verändern sich die Dinge. Menschen verändern sich. Die Jesus-Nachricht geht zu Herzen. Sie erzeugt Sehnsucht nach einem anderen Leben. Sie lässt Abschied nehmen von alten Lebensentwürfen. Sie macht ein neues Leben möglich. Und wenn das nicht Singular, Einzahl bleibt, sondern Plural, Mehrzahl wird, dann entsteht Gemeinde, ein Herz und eine Seele. Ich möchte das zum Schluss noch ein bisschen beleuchten. Wir leben ja nicht im ersten Jahrhundert, sondern im 21. Jahrhundert. Da sind die Verhältnisse etwas andere, in die der Heilige Geist hineinwirken wird. Darum zum Schluss zwei Ausblicke. Wie könnte das aussehen, wenn der Geist uns erneuert? Erster Ausblick: Tut mir leid, es geht wirklich nochmal um Geld. Es geht immer noch um den Mangel der einen und den Überfluss der anderen. Woran würde man merken, wenn wir uns verändert hätten durch den Geist? Nun, ich versuche es mal so. Wenn wir Geld geben für irgendeinen guten Zweck, Welthungerhilfe, Gemeinde, irgendetwas anderes, wenn wir Geld geben, weil wir ein schlechtes Gewissen haben oder weil wir dazu von frommen Stimmen gedrängt wurden, dann geschieht das erstens passiv und zweitens spontan. Passiv, denn der Impuls kommt nicht von uns. Wir werden so ein bisschen geschoben. Und spontan, denn wir tun hier nichts, was irgendwie zu unserem festen Lebensplan gehörte. Passiv und spontan. Wenn wir aber Geld geben, weil wir wissen, wie reich wir sind, wie gut für uns gesorgt ist und wie frei wir dadurch geworden sind, dann geschieht das nicht mehr, weil uns fromme Stimmen dazu drängen oder weil ein schlechtes Gewissen uns plagt. Dann geschieht das aktiv und absichtsvoll. Aktiv und absichtsvoll das A und A des Gebens. Das heißt, wir haben über unser Geld nachgedacht. Wir haben einen Plan. Wir wissen, was wir brauchen. Wir legen auch vernünftigerweise etwas beiseite für zukünftige Aufgaben. Und dann haben wir ein Budget für das Reich Gottes. Wir opfern nicht mit Leidensmiene, sondern wir investieren in Projekte des Reiches Gottes, in zukunftssichere Projekte mit Ewigkeitswert. Wir investieren in den Dienst der Gemeinde. Legt ruhig den Ältesten mal ein Säckchen Geld zu Füßen. Wir investieren in das Leben derer, die wenig haben, für die uns aber Gott mit Ressourcen ausgestattet hat. Habt ihr euer Geld schon einmal unter diesem Blickwinkel betrachtet, als Ressource, mit der Gott euch ausgestattet hat für andere? Wir investieren in Gerechtigkeit, in Frieden, in die Erhaltung der Schöpfung, in ein Klima, in dem auch künftig Menschen und Tiere leben können. Wir investieren darin, da schlägt besonders das Herz unserer Gemeinde, wir investieren darin, dass mehr Menschen von Jesus hören können. Und wir tun das aktiv und absichtsvoll, nicht passiv und nicht spontan. Es ist Teil unseres Lebens geworden. Es ist das Unternehmerische im Leben eines Nachfolgers, eines mündigen Christen. Es ist Freude, es ist leicht. Der Geist macht es leicht. Okay, sagen wir vorsichtig, leichter. Denn auf Erden bleibt wohl noch eine ganze Weile, wenn nicht bis zum Ende, Old Adam da, der sich mit Sorge, Gier und Neid einmischt. Aber Old Adam kriegt immer öfter mal die rote Karte gezeigt. Ich hänge noch einen kleinen Gedanken an. So gesehen ist auch Steuern zahlen Freude. Ich kann natürlich sagen, das ist mein Geld und es ist mein besonderer Sport, dem Finanzamt so wenig wie möglich zu geben. Ich kann aber auch sagen, Geld ist ein Investitionsmittel und ein Teil davon gehört der größeren Gemeinschaft, also unserer Gesellschaft, die vielleicht nicht alles so einsetzt, wie ich es gerade toll fände, die aber zum Beispiel jetzt Intensivstationen ausstattet, Forschung finanziert, kleinen Selbstständigen hilft zu überleben, meine Lieblingspizzeria offen hält, Schulen und Kindergarten vernünftig ausstattet. Ich muss das Zahlen von Steuern nicht unbedingt lieben, das wäre schon ein bisschen komisch vielleicht, aber ich darf auch weiterhin eine ehrliche Steuererklärung abgeben. Aber ich habe ein Problem damit, dass uns das Opfer für die Gemeinde Spaß machen soll, aber die Abgabe an unsere gesellschaftliche Gemeinschaft eine Qual sein soll. Und nun der zweite Ausblick. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das heißt auch, der Mangel, der den Menschen das Leben schwer macht, ist nicht immer ein Mangel an Geld und Gut, an Nahrung, an Kleidung und an Unterkunft. Manchmal ist es das auch, aber oft ist es das nicht. Wir leben in einem Sozialstaat. Und ich stimme von Herzen dem zu, was ein Moderator gestern im Fernsehen sagte. Er sagte, ich wollte in keinem anderen Staat die Corona-Krise erlebt haben. Wahrlich nicht. Vielen geht es gut. Und für die meisten anderen wird gesorgt. Das war in Jerusalem kurz nach Pfingsten ganz bestimmt anders. Wir sollen also neu nachdenken, welchem Mangel denn jetzt und heute aufgeholfen werden müsste. Ich will es kurz vor Ende auch nicht spannender als nötig machen. Ich glaube, es ist zum Beispiel ein Mangel an Gemeinschaft. Es ist die erlebte und erlittene Einsamkeit, die jetzt in Corona-Zeiten noch viel schmerzhafter als je zu spüren ist. Mark Zuckerberg von Facebook hat 2017 ein Manifest gegen Einsamkeit geschrieben. Ein Manifest für den Aufbau neuer Gemeinschaften. Und Facebook, so war seine Idee, sollte beitragen zu mehr realen Gemeinschaften. Also er dachte an Online-Gemeinschaft im Dienst von Offline-Gemeinschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich klappt. Immerhin war Online-Gemeinschaft in diesen Monaten für viele das Rettungsseil, das Einzige, was gegen Einsamkeit möglich war. Und ich bin schon dankbar für die Möglichkeit, wenigstens per Skype oder Zoom mit meinen Kindern, mit Freunden, Kollegen und mit der Gemeinde zusammen zu sein. Und hoffentlich bald auch wieder anders. Und zugleich merken wir, dass Online-Gemeinschaft kein Ersatz für Offline-Gemeinschaft ist. Wir können online miteinander reden, aber das ist nicht dasselbe wie miteinander essen, singen, das Mahl feiern. Wir können jemanden anrufen und auch trösten, aber es ist nicht dasselbe wie eines anderen Hand halten, ihn segnen oder ihm einen Kuchen bringen. Einsamkeit in Zeiten von Corona verschärft, was auch sonst in unserer Gesellschaft eine Mangelressource ist. Schlechthin im Leben von Alten und Jungen. Weil man nicht zu den angesagten Freundeskreisen gehört, weil man nicht auffällt und nicht so wichtig erscheint, weil man still ist oder als schwierig gilt, unattraktiv scheint oder einfach übersehen wird. Und das alles ist nicht da draußen, das ist auch in Gemeinden, das ist auch in christlichen Kreisen der Fall. Es kann sogar in einer Kleingruppe der Fall sein. Social Distancing begann nicht mit Corona, es ist immer schon da gewesen. Aber die Attraktiven und gut Verknüpften haben es nicht gemerkt. Ich muss jetzt nicht ausmalen, was wohl geschähe, wenn der Geist uns verändert, welche Türen er dann aufstieße, wenn er uns vor Augen stellt und ans Herz legt, zu wem er uns jetzt sendet und wen er vom Rand in die Mitte rückt. Keiner soll Mangel leiden. Und meine kostbaren Ressourcen an Gespräch, Zeit, Zuhören, praktischer Hilfe, Zuwendung und Geduld gehören dann eben nicht nur mir und meinen Buddies. Und dann kann vielleicht der Reiz, ein Herz und eine Seele, in uns nicht Ekel Alfred, sondern Hoffnung und Sehnsucht wecken. Und wenn Gottes Volk zustimmt, dann ruft es auch heute. Amen.